Willkommen zum Vorprofessionell-Podcast. Joachim Nareike sucht das Gespräch. Offen, direkt und immer nah dran.
Heute freue ich mich ganz besonders auf meinen Gast, der zu den renommiertesten Ökonomen unseres Landes gehört. Er ist Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft und bekannt für seine Forschung zu Finanzkrisen, Ungleichheit und der Rolle von Schulden in unserer Gesellschaft. Wie funktionieren eigentlich Sondervermögen? Wer kauft die Staatsanleihen, wenn Deutschland neue Schulden macht? Und was lernen wir aus früheren Krisen für die Zukunft? Genau darüber und über seinen ganz persönlichen Blick auf Wirtschaft und Gesellschaft spreche ich heute mit ihm. Mein Name ist Joachim Nareike und ich suche heute das Gespräch mit Moritz Schularek. Herzlich willkommen, lieber Moritz Schularek.
Ja, vielen Dank. Moin, hallo, Herr Nareike.
Ich freue mich auf unser Gespräch, weil ich glaube, eine Ihrer Domänen ist das, sind die Schulden und wie das alles miteinander zusammenhängt. Und da wollen wir ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Das ist unser oder mein Auftrag heute für die Hörerinnen und Hörer. Sie gehören zu den renommiertesten und meist zitierten Ökonomen unseres Landes und sind Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft. Für unsere Hörerinnen, können Sie uns kurz erklären, was das Institut genau macht und welche Rolle Sie als Präsident dabei haben?
Sehr gern. Wir sind das älteste und natürlich denken wir auch das beste Forschungsinstitut, öffentliche Forschungsinstitut in weltwirtschaftlichen Fragen in Deutschland. Wir forschen zu Themen, sagen wir mal, zur Handelspolitik oder zu internationalen Finanzmärkten und beraten gleichzeitig die Politik und sind präsent in der Öffentlichkeit.
Okay, also ein großes und wahrscheinlich sehr einflussreiches Gebiet, weil natürlich Ökonomen und Fachmeinungen natürlich gefragt sind, insbesondere weil viele Leute auch der Politik nicht immer zutrauen, sagen wir mal, Entscheidungen zu treffen, die auch wegweisend sein können und positiv sein können.
Ja, es ist, also natürlich sind viele unserer Themen dann auch werden dann sehr schnell sehr technisch. Das heißt, da schaltet dann einfach auch ein Teil der Öffentlichkeit schnell ab. Natürlich jetzt nicht sozusagen die informierte Finanzöffentlichkeit, die sind ja da hinterher und kennen sich da auch sehr gut aus. Die Frage bei vielen unserer Themen ist immer, sind sie so präsent und so wichtig, dass sie 1-2 Stunden des Tageswerks des Bundeskanzlers oder der Bundeskanzlerin beanspruchen können? Oder sind dann andere Themen zentral? Aber in den letzten, in den letzten 3 Jahren konnten wir uns über Aufmerksamkeit wirklich nicht beklagen mit dem globalen Handelskriegen, mit Fragen natürlich auch sozusagen, was passiert halt ich gerade in den USA mit dem Dollar, mit der Weltwährung, mit der Weltleitwährung, was passiert in Europa mit den zusätzlichen Ausgaben, Haushaltsausgaben, Stichwort Grundgesetzänderungen für die Verteidigung, Infrastrukturvermögen. Also da war eine Menge los, ja.
War eine Menge los und erklären Sie uns doch mal das Thema Sondervermögen. Weil es ist ja ein skurriler Begriff an sich, weil wir alle wissen, dass das Schulden sind. Das haben wir jetzt schon gelernt. Die Sondervermögen, wie funktioniert das technisch?
Das sind letztlich, im Grundgesetz steht, gibt es jetzt einen Abschnitt, in dem sehr klar steht, dass der Bund für bestimmte Zwecke sich zusätzlich verschulden darf. Und diese Verschuldungsmöglichkeiten jetzt etwa im Bereich der Infrastruktur oder bei dem ersten Sondervermögen Scholz, was für die Verteidigung nutzen kann, um diese Ausgaben zu leisten und auf die Weise dann auch das Kredit zu finanzieren. Und das muss dann je nachdem, wie die konkreten Regelungen sind, wird das dann sozusagen über die Zeit dann auch wieder abgetragen.
Und wer kam auf die Idee, das Sondervermögen zu nennen?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das kommt daher, dass gegen der Kreditaufnahme ein sehr spezifischer Zweck gegenübersteht. Also, dass da ein Vermögen des Staates aufgebaut werden soll im Rahmen der Infrastruktur oder im Rahmen der Verteidigung. Und das ist natürlich auch, klingt besser als Schuldenpaket.
Und ist auch keine neue Erfindung, muss man auch sagen.
Die Wortwahl ist da erstmal zweitrangig. Letztlich ist es schon einfach ein kreditfinanziertes Ausgabenpaket, allerdings mit einem bestimmten Ausgabenzweck. Und das ist das, worauf man achten muss. Also das erste war für die Verteidigung. Da sind wir jetzt aktuell einen anderen Weg gegangen. Da haben wir eine komplette Ausnahme der Verteidigungsausgaben von oberhalb 1% des Bruttoinlandsprodukts von der Schuldenbremse. Im Bereich der Infrastruktur ist das halt begrenzt auf dieses einmalige Paket. 500 Milliarden, 100 Milliarden an die Länder nochmal. Also ja, in den Details, dann können wir gleich drüber reden.
jetzt wird ja der Bundesregierung und auch dem Finanzminister ein bisschen Trickserei vorgeworfen, weil gesagt wird, okay, man hat versprochen, das Sondervermögen zusätzlich zum Kernhaushalt zu nutzen. Nun wurde öffentlich das augenscheinlich nicht übt, dass das nicht überall der Fall ist. Also bei der Deutschen Bahn oder beim Netzausbau sind Beispiele genannt worden, wo man das nicht zusätzlich zum Haushalt gemacht hat, sondern ein bisschen das so versucht, so ein bisschen damit reinzuschieben. Wie stehen Sie dazu? Ist das richtig von der Beobachtung her oder sagen Sie?
Also ich denke, mit dem Sondervermögen, ich war ja einer auch der Ökonomen, die diesen Kompromiss, der der jetzigen Koalition zugrunde liegt, sozusagen mit erdacht haben, mit ganz hervorragenden Kollegen. Es gibt drei Probleme. Und die sollten wir, bei denen sollten wir ehrlich sein und da müssen wir unseren Politikern und Politikerinnen auf die Finger gucken. Das erste Problem ist das, was Sie gerade angesprochen haben, das ist die Zusätzlichkeit. Also die Idee, wenn ich sowieso 100 Milliarden investieren wollte und das im normalen Haushalt über Steuern finanziere, dann könnte ich ja als Politiker auf die Idee kommen, na ja, dann nehme ich jetzt diese 100 Milliarden für die Schiene oder die Straße und schicke sie in dieses neue Sondervermögen, dieses Schuldenpaket. Und dann habe ich auf einmal 100 Milliarden, mit denen ich andere Sachen machen kann. Kurzfristige, nicht Dinge, wo wir nicht investieren, sondern wo wir vielleicht Wahlgeschenke machen. Stichwort Gastronomie, Steuersenkung, Mütterrente, Pendlerpauschale, all solche Dinge, die, ich sag mal, ökonomisch wahrscheinlich wenig sinnvoll sind, aber die gewissen Parteien in gewissen Regionen oder wo auch immer, die glücklich machen. Da haben wir einen gewissen Riegel vorgeschoben, indem wir ins Grundgesetz die Zusätzlichkeit reingeschrieben haben. Also wir müssen erstmal 10% des Haushalts für Investitionen, für investive Zwecke nutzen und dann kann über Sondervermögen investiert werden. Problem da ist so ein bisschen die Abgrenzung. Also da ist eine Grauzone, die die Politik sicherlich nutzen wird und jetzt schon nutzt, um diesen Verschiebebahnhof zu bespielen. Zweites Problem bei dieser ganzen Strategie ist natürlich, kriegt der Staat das ausgegeben? Haben wir die Strukturen? Haben wir die Verwaltung? Haben wir die Wissenschaftler, seine Kapazität überhaupt im Staat, so viel Geld sinnvoll auszugeben? Vor allem auch, dass da jetzt nicht irgendwie nur die Tiefbauer glücklich werden, weil sich die Kreise verdoppeln, sondern dass wir am Ende wirklich mehr Straße, mehr Schiene, mehr Infrastruktur haben. Daran kann man zweifeln. Und der dritte Punkt ist natürlich, das ist jetzt alles sozusagen eine blitzeblanke Infrastruktur bringt alles nichts, wenn wir nicht gleichzeitig auch die Strukturreform angehen, damit wir wachsen können. Also wenn wir nicht die guten Technologien haben, wenn wir nicht die unternehmensfreundliche Politik haben, dann sind die Straßen und die Schienen auch nur begrenzt sinnvoll. Also es ist ein Anfang. Ich würde das immer im Englischen so als Fighting Chance bezeichnen. Wir können jetzt wieder kämpfen. Also wir können jetzt wieder gucken, dass wir aus diesem Tal rauskommen. Aber ich gebe auch gern zu, es müssen ein paar Dinge gut gehen, damit wir die Chance nutzen.
Frage zur reinen Technik auch. Wie funktioniert das, wenn ein Staat Schulden aufnimmt? Also wie ist da der Ablauf? Weil das zu sagen, wir brauchen jetzt den Betrag X, aber wie kommt der Staat dann tatsächlich zu dem Geld?
Naja, also erstmal wird ein Haushalt verabschiedet und da sind halt diese Dinge drin und dann wird das Finanzministerium sozusagen ermächtigt, in dem Umfang Kredit aufzunehmen und dann werden am Finanzmarkt Anleihen platziert. Da gibt's dann nochmal eine Abteilung, Finanzministerium, die sich auch sehr kompetent darum kümmert, über welche Laufzeiten, wie verteilt, da werden gewisse Dinge optimiert, da ist man im Kontakt mit den Marktteilnehmern. Aber da gibt's letztlich eine Abteilung im Finanzministerium, die diese Ausgabe, Platzierung von Anleihen am privaten Kapitalmarkt managt. Und da gibt's, wird mit den Banken zusammengearbeitet, die dann auch Abwicklung machen. Da gibt's natürlich auch immer mal wieder Roadshows und so weiter, dass man in Kontakt mit den Investoren ist.
Und bei diesen Beträgen, die ja immens sind, gibt's immer Käufer für deutsche Staatsanleihen?
Ja, also da würde ich mir jetzt keine Sorgen machen. Ich würde mir auch angesichts des Umfangs dieses Sondervermögens und jetzt des Umfangs dieser zusätzlichen Ausgaben für die Verteidigung keine großen Sorgen um die Solidität der deutschen Staatsfinanzen machen. Wir laufen auf Verschuldung in den nächsten 10 Jahren wahrscheinlich so von 75% des Bruttoinlandsprodukts zu. Das ist, also die USA sind bei 120. Wir waren selber in den 2000er Jahren schon bei über 80%. Also das sind Bereiche, da können wir alle weiterhin gut schlafen, zumal ja das Zinsniveau jetzt auch wieder relativ, also jetzt zumindest nicht stark gestiegen ist, sondern relativ moderat ist. Das kriegen wir schon hin, aber natürlich steigen mit der Verschuldung steigen die Zinsausgaben. Das heißt, ein gewisser Teil des Haushalts in der Zukunft wird ein größerer Teil wird in die Zinszahlung gehen. Und es ist etwas, wo wir, ich glaube, insgesamt gucken müssen, dass wir die Chancen, die darin liegen, diese Fighting Chance auch wirklich nutzen.
Aber Sie haben auch sehen auch keine Gefahr, dass niemand diese deutschen Staatsanleihen abnimmt, weil im Endeffekt gibt es ja noch Käufer davon. Also die Emission ist die eine Geschichte und dann braucht man ja auch, es wird ja dann auch ein Zinssatz festgelegt und dann braucht man ja auch jemand, der das kauft, also Banken, Versicherungen, you name it.
Genau, das sind in der Regel Auktionen, da wird einfach, darüber wird dann festgelegt, zu welchen Konditionen, welchem Zinssatz, in welchen Mengen diese Staatsanleihen abgenommen werden, aber das ist da jetzt, wir haben 3,5 Billionen an Ersparnissen auf der Kante über die verschiedenen, der deutschen Haushalte. Also, dass wir da in eine Kapitalknappheit reinlaufen, zumal wirklich die deutschen Staatsanleihen ja auch ein bisschen der Benchmark sind für die europäischen Staatsanleihen, ist innerhalb zumindest der nächsten Jahre sehr, sehr unwahrscheinlich. Im Gegenteil, man musste über etwas nachdenken, wenn wir ein bisschen mutiger wären. Gerade auch auf europäischer Ebene, angesichts dessen, was gerade in der Welt passiert, könnten wir sogar Geld verdienen mit der Ausgabe von Schulden. Das klingt ein bisschen paradox, aber letztlich haben die USA in den letzten Jahrzehnten aus ihrem Status als Weltleitwährung und die amerikanischen Staatsanleihen als Goldstandard für Finanzsolidität und Stabilität und Liquidität einen enormen Ertrag daraus gezogen, dass die ganze Welt bereit ist, diese Anleihen sozusagen als sicheren Hafen zu betrachten. Und natürlich sind die USA gar nicht mehr so ein sicherer Hafen, weil da ganz viel passiert, weil die Staatsschulden aus dem Ruder gelaufen sind, weil die Politik alles andere als zuverlässig ist und so weiter. Aber es gibt keine Alternative. Und Deutschland ist deswegen keine Alternative, weil unser Staatsanleihenmarkt letztlich zu klein ist. Für das, was da im globalen Finanzsystem sozusagen als Anker gebraucht wird, reden wir über mehrere Billionen und so viel Schulden haben wir nicht. Aber man könnte drüber nachdenken, ob man nicht stärker über, sagen wir, die Ausgabe von gemeinsamen europäischen Staatsanleihen versucht, den USA diesen Status als sicherer Hafen des Weltfinanzsystems zumindest sozusagen über die Zeit abzugewinnen. Und darin, jetzt komme ich zum Anfang, steckt echtes Geld. Denn diese, also in der Finanzwelt wird es oft so als Convenience Yield beschrieben, als Finanzierungsvorteil, den derjenige hat, der die Standards setzt. Und die besten Schätzungen, die wir da haben, ist, dass es so 40 bis 50 Basispunkte sind, die die Amerikaner weniger bezahlen, als sie eigentlich müssten. Allein nur deshalb, weil sie dieser Backstop sozusagen des Finanzsystems sind. Und wenn Sie mal überlegen, also ein 0,5% auf, eine Zahl von, ja, die amerikanischen Staatsschulden sind bei 30 Billionen, aber wenn wir jetzt in Europa irgendwie 10 Billionen hinbekommen, dann reden wir da schon über 50 Milliarden im Jahr. Damit können wir eine Menge Schulden finanzieren.
Eine spannende Idee, dass Deutschland/Europa die USA als sicheren Hafen ablösen könnte. Wie sieht das aus bei so einer Auktion? Wie viele ausländische Investoren sind da in der Regel? Wie kann man sich das vorstellen? Sind das 50% oder ist es sogar mehr? Also Wer tritt da tatsächlich als Käufer dann auf? Also wer kauft sich deutsche Staatsanleihen in seine Portfolios?
Also letztlich sind das Ausland, muss ich fragen, rechnen Sie die anderen Europäer dazu? Natürlich ist ein Großteil, sind in der Tat auch deutsche Anleger, deutsche Banken, aber auch viele europäische Finanzinstitute, aber dann weltweit Zentralbanken, die Währungsreserven halten und dann halt in deutschen Staatsanleihen diese Währungsreserven halten. Wie genau die Verteilung ist, muss man gucken, aber in einigen Bereichen ist sozusagen das Ausland in der Tat dominierend. Also wir sind jetzt nicht darauf angewiesen, dass wir die ganzen Ersparnisse aus dem Inland mobilisieren, obwohl wir das auch könnten. Aber also, dass wir da in, ich sag mal, so eine Art Käuferstreik reinlaufen bei den deutschen Staatsanleihen, halte ich für sehr unwahrscheinlich. Im Gegenteil, also wenn Sie, ich glaube, sowohl in der Finanzwelt, auch gerade in der internationalen Finanzwelt, ist eher das Aufatmen groß, dass sich Deutschland sozusagen aus diesem selbstgesetzten, sehr engen Regelwerk so ein bisschen verabschiedet hat und sagt, wir sind jetzt bereit, auch mal gewisse Risiken in Kauf zu nehmen, damit wir unsere Zukunft gestalten.
Macht sicherlich Sinn. Eine der Fragen, die mich auch immer wieder umtreiben, ist, warum hat man das nicht gemacht, als der Zins bei Null war? Oder als der Zins, manchmal gab es ja sogar ein bisschen Geld, wenn man sich Geld geliehen hat. Hatte das politische Gründe? Die schwarze Null erinnere ich mich dann immer noch ganz gut. Wie schätzen Sie das ein?
Ja, da hat man sicherlich eine Chance verpasst. Die politische Konstellation war, glaube ich, zum einen so, dass die Notwendigkeit nicht so gesehen wurde. Also gerade, ich denke, bei der Verteidigung wurde es jetzt auch sehr, sehr schwer. Ich war ja wirklich sehr nah dran jetzt in den letzten 3 Jahren an der Debatte. Es war schon am Anfang schwer, aber man konnte sehen, wie es Tag für Tag schwieriger wurde, auch für die Christian Lindners dieser Welt, zu argumentieren, dass wir das, was da an Verteidigungsausgaben notwendig ist, dass man das nicht zumindest kurzfristig, dass die Beträge, die man braucht, dass die so groß sind, dass es natürlich auch ökonomisch Sinn macht, das über Kreditaufnahme zu glätten. Das ist ja im Prinzip die Grundidee, warum man Kreditmärkte hat. Sie sprachen ja an, wir reden ein bisschen darüber, was sind eigentlich Schulden, wofür hat man die eigentlich? Natürlich geht es darum, dass man sozusagen aus der Zukunft ein bisschen sich die Zukunft dadurch glättet oder den Verlauf glättet, wenn es so große Schocks gibt. Und das macht natürlich jetzt bei der Verteidigung evident Sinn. Wir haben die aktuelle Notwendigkeit, jetzt schnell was für unsere Sicherheit zu tun. Jetzt könnte man sagen, jetzt müssen wir ganz schnell an anderer Stelle sparen. Aber das ist halt mit enormen Kosten, auch ökonomischen Kosten verbunden. Und dann macht es schon Sinn, sich sozusagen die Zukunft ein bisschen heute schon zu holen, indem man sich das Geld borgt.
Ich glaube, das macht absolut auch für jeden Sinn. Kennen wir wahrscheinlich auch aus unserem privaten Umfeld. Insbesondere Immobilien kaufen wir ja nicht von der hohen Kante, sondern fast jeder Haushalt ist in einer gewissen Art und Weise verschuldet, hat dann als Gegenwert natürlich die Immobilie und eben dann auch das mietfreie Wohnen im Alter als Asset sozusagen. Genau. Ja. Also ist gar keine ungewöhnliche Geschichte. Man wundert sich nur, dass man nicht in der Lage war, weil Infrastruktur war ja irgendwie schon die letzten 20 Jahre so ein bisschen schwierig, wenn wir geschaut haben, dass man nicht irgendwie zu ganz günstigen Zinsen oder zu Nullzinsen finanziert hat. Ich glaube, Sie haben gerade gesagt, so ein bisschen eine verpasste Chance sicherlich gewesen. Wobei man im Nachhinein ist das ja auch immer leicht zu erzählen. Die Notwendigkeit war halt nicht so da, weil man eben der Meinung war, okay, das Wichtige ist, dass wir keine Schulden oder keine zusätzlichen Kredite aufnehmen, wenn wir es so finanzieren können.
Also ich denke, man hätte schon mit sehr geringer Zinsbelastung für eine gewisse Zeit, wenn man ein bisschen mehr Pragmatismus und auch Selbstvertrauen gehabt hätte, sagen können, das ist jetzt der Moment, an dem wir wirklich den großen, die Infrastrukturoffensive oder auch die Technologieoffensive in Deutschland starten oder die Bildungsoffensive. Aber es bleibt natürlich dabei, dass, den Punkt hatten wir eben auch schon, sie brauchen auch immer einen, sag mal, so handlungsfähigen Staat, der dann mit diesem Geld auch das Richtige macht. Und da waren halt Leute politisch halt auch am Ruder, gerade jetzt, ich sag mal, in der FDP, die dort große Bedenken haben, große Schwierigkeiten haben, sich das vorzustellen. Und nach dem, was man ja bei gewissen, also ich sag mal, wenn wir bei der Verteidigung so agieren wie beim Berliner Flughafen, dann gute Nacht. Also wir müssen in der Tat parallel gucken, dass wir außer finanziellen Ressourcen auch die intellektuelle Infrastruktur gerade auch im Staat wieder hinbekommen, dass wir eine leistungsfähige Verwaltung haben und die digitalisierte Verwaltung und so weiter sind wir in der Tat. Haben in der Tat ganz schön verloren in den letzten 2 Jahrzehnten. Ja.
Das bedeutet ja auch, dass wir unheimlich viele Bälle haben, die wir jonglieren und ja, die wir auch in der Luft halten müssen.
Total.
Seit Jahren im Grunde hört man Entbürokratisierung. Wahrscheinlich, ich schaue manchmal die Tagesschau vor 20 Jahren.
Ja, geht's auch schon darum, ja.
Da ging es auch schon darum. Ich glaube, dass auch Vertrauen so wahnsinnig wichtig ist. Und Vertrauen bekommen die Menschen und die Bürger eines Landes natürlich auch dadurch, dass sie selbst merken, okay, da tut sich was. Und haben Sie, genau wie ich, auch diesen Optimismus, dass das klappt? Und nicht nur, weil wir vielleicht kaum noch Chancen haben, das dann noch weiter in die Zukunft zu schieben, dass es jetzt passiert. Also Sie sind auch optimistisch, was das anbetrifft.
Also wir haben ja keine Alternative zum Optimismus. Und Optimismus macht immer vieles leichter. Also grundsätzlich ja, ich versuche das mal so auszudrücken. Da gibt's ein Paradox der Demokratie, über das wir haben jetzt noch nicht über Populismen und Radikalismen gesprochen, aber Wir haben in der Tat das Problem, dass wir in den letzten, ich sag mal, paar Jahrzehnten in der Regel aus sehr, sehr, sehr guten Gründen ein sehr, sehr dichtes Regelwerk aufgebaut haben, dass etwa, was weiß ich, wenn Sie so eine Windkraftanlage bauen wollen, dass Sie den mit dem Landschaftsschutz sprechen müssen, mit dem Naturschutz, mit der Energieplanungsbehörde, dass Sie die Anwohner konsultieren müssen und so weiter und so fort. Und das sind alles, wenn Sie drüber nachdenken, natürlich wollen wir nicht, dass da ganz viele Vögel umkommen, natürlich wollen wir nicht, dass die Landschaft verschandeln wird, natürlich wollen wir, dass es in den Energieplan kommt, natürlich sollen die Anwohner irgendwie das Recht haben, damit zu sprechen und so weiter und so fort. Und es sind alles im Grunde sehr wertvolle demokratische Partizipations- beziehungsweise, sagen wir mal, Regelungswege, um zu sagen, hier sollen die Sachen passieren, die den Bürgern auch gefallen. Problem ist, dass wir das in vielen Bereichen, das ist jetzt nur ein Beispiel, so kleinteilig inzwischen aufgestellt haben, dass die Prozesse unglaublich mühsam und langwierig werden und dadurch das Gefühl entsteht, dass der demokratische Staat eigentlich gar nicht mehr handlungsfähig ist. Wenn wir darüber reden, dass wir, ich weiß nicht, dass die Deutsche Bahn den Halbstundentakt zwischen den deutschen Großstädten im Jahr 2070 realisieren will, dann ist das im Prinzip, kann man dem Bürger auch sagen, ja, also unser Staat ist im Prinzip versagt. 2070 ist kein Planungshorizont, den irgendwer im Munde führen sollte. Man sagt 2035, okay, dann habt ihr jetzt 10 Jahre, aber nicht 2070. Also wenn wir so denken, dann verstärkt sich auf der Mikroebene haben wir diese ganzen demokratischen Rechte, dass alle mitmachen dürfen. Aber auf der Makroebene haben wir dadurch das Bild, dass der Staat eigentlich gar nichts mehr gebacken bekommt. Und das führt dann natürlich zu großer Politikunzufriedenheit, zu Wahlergebnissen von Parteien, die das System in Frage stellen und so weiter und so fort. Und da müssen wir raus. Das heißt, ich glaube, wir brauchen wirklich pragmatische, kluge, wir werden nicht die große Bürokratiereform bekommen. Wir brauchen pragmatische, kluge Regelungen, wie wir das, was wir machen wollen, politisch prioritär umsetzen können, auch wenn 20 Mini-Vorschriften dagegen sprechen. Also dass uns nicht, was weiß ich, ich glaube, in Berlin gab es wieder letzte Woche so ein Beispiel, wo irgendwie 5000 Wohnungen jetzt für 2 Jahre nicht gebaut werden können, weil irgendwo ein Ameisenhaufen entdeckt wurde. Da müssen wir einfach, wenn wir wollen, dass dieses demokratische Staatswesen Bestand hat, dann müssen wir den Bürgern sagen, das ist nichts, was uns aus der Bahn wirft. Da gibt's dann die Möglichkeit, dass man solche Regeln auch einfach außer Kraft setzt oder pragmatisch umwidmet. Und wir haben es ja auch bei diesen Flüssiggasterminals auch geschafft, innerhalb von einem halben Jahr in Deutschland da was zu bauen. Dieses Mindset brauchen wir mehr.
Ist so ein Leuchtturm, ne? Diese
genau, aber so diese, ja.
Und daran orientiert, aber das sind ja genau die Dinge, von denen ich spreche, von denen wir sprechen. Wir brauchen diese Leuchttürme, damit die Bevölkerung mitgenommen wird. Und damit sie glaubt, okay, da funktioniert was und wir wollen wirklich in die richtige Richtung marschieren.
Und so muss es bei so einem Ameisenhaufen auch mal gehen, dass da jemand mit dem Bagger kommt und den umsetzt. Und dann kann es weitergehen. Das muss irgendwie, ich glaube, wenn solche Dinge nicht funktionieren, und das heißt nicht, dass wir nicht den Naturschutz schätzen und so weiter und so fort. Aber wenn die Dysfunktionalität des Staatswesens so groß wird, dass an solchen Dingen ganz zentrale Wünsche und Bedürfnisse der Bürger und Bürgerinnen hängen und nicht realisiert werden können, dann müssen wir uns nicht wundern, wenn das Vertrauen insgesamt in den Staat sinkt.
Ja, manchmal ist mir das Gefühl, wir sind so ein paar Mal falsch abgebogen und sind jetzt in einem Dickicht, wo wir uns verhakt haben. Und irgendwie wartet man dann darauf, dass einer den gordischen Knoten löst und sagt, okay, jetzt geht's los und jetzt haben wir das und Attacke, wir gehen voran.
Genau, also wir haben ein Land geschaffen, in dem das Nein sagen und das Bedenken tragen unglaublich einfach ist. Und wir müssen eigentlich in ein System kommen, wo jemand, wenn wir sagen, das ist unser politisches Ziel, wir wollen jetzt in Deutschland 500.000 neue Wohnungen in den nächsten Jahren bauen. Jeder, der irgendwie ein Bedenken hat, warum es nicht geht, ist eigentlich der Buhmann und nicht andersrum.
Ja, das ist ein sehr guter Ansatz. Und ich glaube tatsächlich auch, dass wir in einer Situation sind, wo wir das, meine Oma hat immer gesagt, müssen ist immer schwieriger als können. Hm. Und jetzt sind wir aber schon langsam in dem Müssen-Bereich. Hm. Und deswegen braucht es, glaube ich, auch besondere Kraftanstrengung. Und ich freue mich wahnsinnig, dass es Menschen wie Sie gibt, die die Politik pragmatisch dabei unterstützen oder dabei unterstützen, Pragmatismus walten zu lassen, immens wichtig, augenscheinlich auch aus der Praxis heraus, mit den Erfahrungen. Toll, danke für die Arbeit, die Sie machen.
Ja,
und wir drücken alle die Daumen.
Ich hoffe es.
Herr Schulerich, allerletzte Frage. Letzte Frage von dir. Sie arbeiten ja wahrscheinlich nicht nur dafür, die Politik zu unterstützen, sondern verdienen ja auch ein bisschen Geld dabei. Mhm. Verraten Sie unseren Hörern, wie Sie Ihr Geld anlegen?
Ach, mache ich gerne, aber es ist letztlich nichts Außergewöhnliches. Also, das ist, ich weiß nicht, ob das jetzt, wahrscheinlich eher also Immobilien, ja, das selbstgenutztes Wohneigentum. Und natürlich ansonsten habe ich jetzt nicht die deutsche Angst vor Aktien, die so weit verbreitet ist. Ich denke, das ist insgesamt eine Chance, die wir da haben, auch Stichwort Rentensystem, Stichwort private Kapitalvorsorge. Auch da, wir haben gerade den Pragmatismus angesprochen, ist mir ein Rätsel, warum wir nicht einfach, was ein sehr einfaches System, einfach sagen, was weiß ich, pro Jahr darf jeder Bürger, was weiß ich, 20.000 Euro steuerfrei aus dem Vorsteuereinkommen in Altersvorsorgeprodukte, Aktien, was auch immer packen. Stattdessen haben wir, also das Beispiel dieses Riester-Rente und sowas, waren ja Beispiele dafür, dass wir wieder etwas, eigentlich einen klaren Auftrag, den wir hatten, durch bürokratische Auflagen so konterkariert haben, dass es am Ende kaum jemand wahrgenommen hat.
Eigentlich verrückt, nicht wahr? Weil ich glaube, eine der größten Herausforderungen unserer Zeit, und vielleicht treffen wir uns zu einem anderen Zeitpunkt nochmal, machen, ich sag mal, ein Rentenspezial oder ein Altersvorsorgespezial, weil ich glaube, das eines der unterschätztesten Probleme unserer Gesellschaft ist, wenngleich sehr viele Menschen mittlerweile auch darüber sprechen. Aber ich glaube, dass uns doch gar nicht bewusst ist, wie schwierig es ist, dieses Umlageverfahren aufrechtzuerhalten.
Das ist, also ja, das wird, glaube ich, die Herkulesaufgabe jetzt auch für das nächste Jahrzehnt, dass wir, also wir haben es lang genug verdrängt, immer auf die lange Bank geschoben. Norbert Blüm hätte schon sagen sollen, das Rentensystem ist sicher, wenn wir eine kapitalgedeckte Altersvorsorge aufbauen. Leider hat das Wenn gefehlt. Da müssen wir ran und da werden wir Kompromisse machen müssen. Mir wäre schon wichtig, dass wir, ich denke, das gehört auch irgendwie zum europäischen Selbstverständnis, dass wir die ganz großen Lebensrisiken irgendwie solidarisch abdecken. Aber das muss nicht heißen, dass wir in dem Maße, in dem wir jetzt sozusagen ja auch ein Rentensystem perpetuiert haben, das 100 Jahre alt ist, dass wir auf einem Beitragsniveau Ersatzleistungen geben, die jetzt, ich sag mal, den Status auch nach dem Renteneintritt automatisch erhalten. Ich denke, wir werden schon zulaufen auf ein System, in dem wir Gesundheitsschutz und Gesundheitsversicherung, Krankenversicherung für alle aufrechterhalten wollen, als großes Lebensrisiko und bei der Rente einen gewissen Basis haben, aber alles darüber hinaus und viel darüber hinaus dann auch in private Vorsorge geht. Aber nochmal zurück, ich glaube, sobald wir das Wohnungsbauproblem gelöst haben und dieser enorme Druck aus den und diese enorme Unsicherheit aus den Köpfen raus ist, was die Lebenssituation, gerade die Wohnsituation angeht, heute seine Wohnung in der Großstadt zu verlieren, ist ja wirklich ein riesiger Einkommensschock, ja, wenn man so einen alten Vertrag hat. Dann haben wir auch einen Teil da ein bisschen mehr, bis wieder ein bisschen mehr irgendwie Ruhe und können diese Reform angehen.
Also Sie haben gerade nochmal gesagt, wir haben, das ist eine Herkulesaufgabe, Infrastruktur ist eine Herkulesaufgabe, Verteidigung ist eine Herkulesaufgabe. Dann haben wir eine Menge Herkulesaufgaben. Wir könnten noch weitere nennen wahrscheinlich. Und das Positive dabei wird sein, Herr Schulerig, uns wird nicht langweilig in den nächsten Monaten und Jahren. Und ich glaube, dass wir grundsätzlich einen Plan haben, wo wir hinwollen. Und die Umsetzung ist dann wieder etwas, was im Tagesgeschäft gemacht werden muss. Ich glaube, dafür können wir allen handelnden Personen die Daumen drücken, so wie Sie auch weiter beratend zur Seite stehen und vielleicht den einen oder anderen Schwenk in die richtige Richtung noch vornehmen.
Genau, wir versuchen das ein bisschen, das ist, glaube ich, unsere Aufgabe. Letztlich wird der politische Prozess immer seine eigene Dynamik haben. Da müssen Interessen abgewogen werden. Das ist etwas, wo man nicht am Schreibtisch sitzen kann und sagen kann, das ökonomisch Optimale ist das und jetzt macht das mal. Aber man kann versuchen, gewisse Leitplanken zu geben und zu sagen, das sind Modelle, mit denen man leben kann, und die sozusagen das Schiff in die richtige Richtung drehen, dass dann am Ende die Politik, und das ist ja auch Sinn von Demokratie, es ist ja, dass da Interessen gegeneinander abgewogen werden, es gehört dazu.
Ja, und das ist die Form, in der wir leben wollen, im Vergleich zu vielen anderen Formen. Durchregieren geht halt nun mal nicht, aber dafür gibt es auch sehr, sehr positive Beispiele, warum es nicht geht, oder es gibt gute Gründe, warum das nicht geht. Ich denke, das ist die Art und Weise, wie wir zusammenleben wollen, und jetzt heißt es Ärmel hochkrempeln, Vollgas geben, arbeiten und hoffentlich besser machen, als es ist. Ich bin extrem optimistisch, habe rausgehört, dass Sie das auch sind. Das freut mich und ich bedanke mich natürlich für das Gespräch.
Ich bedanke mich auch, hat Spaß gemacht.
Danke.
Eine Produktion von 4professionell.